mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcast. In der heutigen Episode habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, und zwar den Michael. Einige werden euch jetzt fragen, ja, Michaele gibt es ja viele auf der Welt, aber es gibt, glaube ich, nur einen Michael Magulski, und die einen werden ihn kennen von Instagram oder auch vom Golfplatz, und die anderen werden sagen, was, der Michael spielt Golf. Bevor wir aber ausführlich auf deinen Background eingehen, Michael, stell dich doch bitte ganz kurz vor, aber zuerst noch herzlichen Dank, dass du dir heute Vormittag die Zeit nimmst und Podcast mit mir aufnimmst.
Einen schönen guten Morgen erstmal aus Husum. Moin, moin. Ja, moin. Lieben gerne, Andreas. Ne? Ja, wer bin ich? Michael Magulski, 50 Jahre jung, gerade in der Ausbildung zum PGA, Golf, Pro oder genau, sagen wir mal, PGA, bla bla blub. Können wir das schneiden? Nein, ne?
Wir schneiden gar nichts.
PGA Full Qualified. Wir schneiden gar nichts. Genau. Das ist, kennt man das so, du denkst über etwas nach, sprichst was und denkst darüber nach, was du gerade gesprochen hast und denkst, nee, das ist irgendwie jetzt auch wieder falsch. Aber so ist das halt. So ist das
Willkommen
wahre Leben.
In meinem Leben, genau.
Ja, ich bin also gerade in der Ausbildung zu einem Fully Qualified Pro und befinde mich quasi im ersten Lehrjahr und ja, habe jetzt die ersten Prüfungen hinter mir, darf noch mal eine kleine Ehrenrunde drehen, aber damit komme ich ganz gut klar.
Ich wollte gerade sagen, die zweiten neun sind doch immer leichter als die ersten neun, daher ist doch alles easy. So kann man es ja auch sehen, genau. Das heißt, du machst mit 50 Jahren noch mal eine komplett neue Ausbildung, machst du mal was komplett Neues und erfindest dein Lebensunterhalt quasi nochmal neu. Wie kommt man denn da drauf?
Ja, mit 50 nochmal zu sagen, komm, ich werde jetzt nochmal Azubi, gehe 3 Jahre in die Ausbildung. Das Thema war einfach, ich habe 20 Jahre auf Sylt gearbeitet, habe dort als Diplom-Personal-Trainer war ich tätig, habe aber schon da seit 2003 was mit Golf zu tun gehabt, also im Golf-Fitness-Bereich, war also schon immer ein bisschen im Golf-Bereich tätig. Zwar nie als Trainer, sondern eher als Fitness-Trainer, und hatte damals schon irgendwie immer Interesse daran, aber damals vor 20 Jahren war das in diesem Ausbildungsbereich nochmal ganz andere Kriterien als heute. Heute kannst du ja wirklich als Quereinsteiger da reingehen und hast da eine ganz andere Chance, eine ganz andere Möglichkeit. Ja, das fing an, als ich hier in Husum bei meinem Pro war und sagte immer zu mich, ja, ich möchte gerne den Golf-C-Trainer machen, weil ich möchte gerne ein bisschen mehr im Bereich Jugendarbeit euch da unterstützen und habe da einfach Lust zu. Da meinte er so, ja, Grundidee findet er gut, aber er würde das besser finden, wenn ich den Fully machen würde. Und ich so, okay, da war ich kurz mal ein bisschen geschockt. Ja, weil dann hat er also mehr in mir gesehen, als was ich selber in mir gesehen habe. Und ja, habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann haben wir gesagt, jo, das mache ich. So, das ist ja auch eine Entscheidung, weil wenn man jetzt sagt, es gibt ja zwei Wege für diese Ausbildung. Einmal die berufsbegleitende Geschichte, das heißt, ich mache die Ausbildung nebenbei. Mach meinen normalen Job, kann ich also ausführen, damit ich dann halt weiter mein Einkommen habe. Oder ich sage, ich mache wirklich die dreijährige Vollausbildung, für die ich mich entschieden habe, und lebe dann halt von einem sehr kleinen Azubi-Gehalt. So, also mir war meine Ausbildung in dem Moment wichtiger als das Geld.
Das ist nur der Punkt, also wir haben drüber gesprochen, ja, ich weiß, was du verdienst, und ich kenne zum Beispiel Azubis, die verdienen schon fast das Doppelte. Also man kann schon sagen, es gibt definitiv in der Industrie bessere Ausbildungen als den PGA Fully Qualified Pro oder wie immer das genau heißt. Es ist aber auf jeden Fall spannend, trotzdem nochmal den Schritt zu wagen. Wenn andere sich langsam überlegen, was mache ich denn mit meiner Freizeit, was mache ich denn mit der Zeit, die danach noch kommt, nach dem Arbeitsleben fängst du ja quasi nochmal neu an und erfindest dich eben auch neu. Du hast gesagt, du warst Personal Trainer auf Sylt, hast quasi Leuten unterstützt, mit ihrem Körper ein bisschen mehr rauszuholen, als das, was man schafft, wenn man auf der Couch liegt, und das eben auch im Golfbereich. Hast du aber schon immer was mit Golf zu tun? Spielst du schon zum Beispiel seit Kindheitstagen Golf, oder kam das einfach mit dem Job?
Das kam damals 2003, als ich nach Sylt ging, kam das mit dem Job. Und zwar, ich ging 2003 nach Sylt rüber, war da als Personal Trainer tätig und war 2003 im März bin ich 15 Wochen auf Weltreise mit der MS Europa gegangen. und war dort als Personal Trainer tätig. Und das war, ein Großteil der Reise war halt auch eine Golfreise, von der ich nicht wusste. Und da habe ich dann den Peter Martin kennengelernt. Das ist ein PGA-Pro, der dort halt die Reise begleitet hatte und halt Golfunterricht gegeben hatte. Und mit dem hatte ich mich ein bisschen angefreundet. Und der hat mir das Ganze mal so ein bisschen gezeigt und einfach näher gebracht. Und da hatte ich dann schon da auf dem Schiff zu der Zeit Blut geleckt und habe gesagt, das finde ich cool. Und sobald ich dann von meiner Reise wieder zurück war, bin ich dann gleich zum Marine Golf Club gegangen und habe gesagt, ich möchte das jetzt mal richtig lernen. So, und dann habe ich da die Platzreife gemacht und ja, seitdem da bin ich irgendwie hängen geblieben.
Das ist ja immer das Thema Golf. Entweder man ist sofort angefixt oder es kommt eigentlich gar nicht mehr. Bei mir war es, also jetzt nicht so wie bei dir, aber man hat einmal einen Schläger in der Hand gehabt, hat ein paar Bälle mal irgendwie getroffen und schon ist man angefixt. Meine Frau ist ganz anders, die hat es ein paar Mal probiert, sagt einfach, es ist nichts und für sie ist es auch immer noch nichts und wird es auch nie was werden. Und trotzdem sind wir dann Golfverrückte, die da einfach sehr viel, ja, Power auch rein investieren. Und jetzt hast du schon gesagt gehabt, du warst eben auch auf dem Schiff unterwegs, du warst Personal Trainer. Du hast also immer irgendwie ja auch was mit Menschen zu tun gehabt. Und jetzt kommen wir auf den anderen, dein anderes berufliches Standbein von früher noch zu sprechen, weil das müssen wir aber noch erwähnen. Du hast ja sehr, sehr lang auch mit Menschen zu tun gehabt und zwar durch eine Linse, durch die Fotolinse. Du bist ja eigentlich gelernter Fotograf.
Genau, ich bin gelernter Fotograf. Habe damals meine Ausbildung gemacht, wirklich, wo es noch Kleinbildfilm gab, Bilder selber entwickeln, vergrößern. Das war ja nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit wie mit der heutigen digitalen Zeit. Und ja, auch das mache ich noch nach wie vor nebenbei, eben halt die Fotografie, weil das auch ein großer Teil meines Lebens ist, weil ich halt auch viel im Food-Bereich tätig bin oder war. Und halt gerne mit Köchen zusammenarbeite. Und da habe ich halt auch Bücher rausgebracht, die in diesem Bereich sind.
Und vielleicht, also erwähnen gerne mal ein, zwei Bücher, das können wir ja gerne verlinken.
Ja, also mein aktuelles Kochbuch ist sogar hier Sylt kocht vegan. Da habe ich halt mit mehreren Sylter Köchen zusammen ein Kochbuch, ein veganes Kochbuch erstellt. Dann habe ich davor das Buch gemacht, Helden der Küche. Das ist jetzt schon 7 Jahre, 8 Jahre her. Und zwar, das kam dann zu der Zeit raus, wo es so ein Hype war mit diesen ganzen TV-Medienköchen, die dann halt so gehypt wurde. Und mit denen habe ich alle zusammen dann ein großes Buch gemacht, ein schönes Schwarz-Weiß-Porträtbuch mit deren Lieblingsrezepten drin, eine kleine Story von jedem Koch, so ein bisschen mal anders von der anderen Seite betrachtet. Und dann das allererste Buch, das war The X Project, das war auch wieder ein Kochbuch, aber ein Kochbuch in Form von mit Sylter Köchen, die ich begleitet habe bei ihrer Arbeit und in ihrem Privatleben und einfach mal die Seite des Koches zu zeigen aus einer anderen Perspektive.
Ja, super. Die verlinken wir auf jeden Fall alle drei Bücher. Also Sylt kocht vegan, Helden der Küche und The X Project. Alles Kochbücher. Ja. Und mir ist nur so eingefallen, als du gesagt hast, das eine Buch ist ja auch schon 7 Jahre alt. Die Rezepte von meiner Oma sind wahrscheinlich schon 70 Jahre alt und die sind immer noch gut.
Absolut,
also ist
absolut.
7 Jahre noch gar keine Zeit. Also wir haben ja jetzt quasi schon 3 Berufe von dir kennengelernt. Du bist Fotograf, du bist Personal Trainer und du wirst noch zum PGA Pro quasi ausgebildet. Gibt es noch eine Station, die ich vergessen habe?
Ja, ich habe noch 6 Jahre im Person- und Begleitschutz gearbeitet.
Was siehst du? Ne? Also 4 Stück.
4 Stück, ja, soll ja nicht langweilig werden. Also ich war schon immer der Typ, der sich irgendwie, wenn er eine Sache interessant fand, habe ich das einfach gemacht, habe mich damit auseinandergesetzt und habe es dann gemacht und dann war auch nach einer gewissen Zeit, wo ich sage, ja, das ist so gut. Dann kam der nächste Step, aber eben halt der Personen- und Begleitschutz. Das war auch wirklich ein kurzer Besuch, weil man muss auch sagen, das ist alles nicht so ohne, weil man auch da wirklich im Sicherheitsbereich, im Hamburger Kiez-Bereich gearbeitet hat. Und ja, das war alles nicht ohne. Und dann war man halt mal gesagt, okay, die Gesundheit ist mir wichtiger als alles andere.
Aber du bist ja schon so ein bisschen Tausendsasser. Du hast ja schon gesagt, wenn dich was interessiert, dann fokussierst du dich auch drauf. Das heißt, es ist ja noch lange nicht zu Ende. Das heißt, der PGA Pro, das kannst du jetzt ein paar Jahre machen. Danach wirst du vielleicht Schauspieler. Man weiß es nicht.
Oder, du meinst, dann fange ich irgendwann mal an, Geld zu verdienen?
Das hast du jetzt gesagt, da habe ich nicht mal dran gedacht. Aber ja, es ist natürlich schon immer auch Berufe. Klar, du kannst als Fotograf, das weiß, glaube ich, jeder, der zuhört, manche können davon leben, andere können davon nicht leben und manche können sogar sehr gut davon leben. Ist aber auch so ein bisschen die Schwankung, wie das was funktioniert. Personenschutz ist für mich genau dasselbe Spiel. Es gibt Personenschützer, die können sich einen Rolls-Royce leisten und es gibt Personenschützer, die kriegen ihre Miete gerade so gezahlt. Da kommt es ja immer ganz drauf an, wie es ist. So ähnlich sehe ich das ja aber auch ein bisschen mit dem Personal Training Bereich. Also ich kenne auch Leute, die Personal Trainer gemacht haben, die auch in die Golfwelt danach gewechselt sind, weil sie einfach gesagt haben, da können sie noch ein bisschen mehr erschaffen oder mehr helfen, mehr machen und das Interesse ist einfach da. Da ist es ja aber auch natürlich die Frage, wie, wo, was, wann. Da müssen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Ich finde es auf jeden Fall super spannend, dass du dich immer wieder so ein bisschen neu erfindest, aber trotzdem hat es immer wieder einen Fokus meiner Meinung nach darauf, dass du ja anscheinend auch gerne mit Menschen zu tun hast, gerne irgendwie draußen bist und dass du vielleicht auch den Austausch, die Herausforderung des Neuen immer wieder brauchst. Und da kann ich sagen, ist Golf ja nur super, weil jeder Golfplatz ist ja auch anders und ist eine neue Herausforderung.
Aber es ist halt man sammelt ja auch Erfahrung. Und Erfahrung ist einfach ein unheimlich hohes Gut, was man haben kann. Das hilft mir auch jetzt in meiner jetzigen Ausbildung halt unheimlich, vor allem im Bereich, wenn es heißt, auf Menschen zuzugehen, auf Menschen zu lesen, zu verstehen, darauf einzugehen, wie sie drauf sind. Und jeder Mensch ist ja nun mal wirklich jeden Tag anders drauf. Und dass man gewisse Sachen einfach nicht persönlich nimmt, sondern dass das einfach gerade eine Stimmungslage bei meinem Spieler ist, die eigentlich gar nichts mit mir zu tun hat, sondern mit eine ganz andere Sache, die gerade bei ihm zu Hause stattfindet. Und so ist das, was ich gemacht habe über die Vergangenheit, einfach ein hoher Goodie, den ich einfach jetzt in den neuen Job mit reinnehme.
Erfahrungen nimmst du mit, den Rest nicht.
Ja, genau.
Das ist meistens so. Das bedeutet, du hast noch, du hast gesagt, 3,5 Jahre geht die Ausbildung, bis man dich buchen kann. Oder darfst du jetzt auch schon während der Ausbildung Schüler betreuen?
Ich betreue jetzt schon eigentlich, ich habe einen sehr coolen Ausbilder, den Michael Wickrent von der Golfschule Wickrent hier in Husum, der eben halt das in mir gesehen hat. Und ich habe ja letztes Jahr gestartet, das heißt, man macht so einen sogenannten Pre-Kurs, so den Vorbereitungskurs, der PGA, der geht dann 3 Monate und danach ist man schon mal C-Trainer, das heißt, man darf mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, Gruppentraining, kleine Gruppentraining geben, was mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Dann hat man den sogenannten Eignungstest, Einstellungstest, den man auch machen muss. Und wenn man diesen bestanden hat, dann darf man im Jahr später, also jetzt dieses Jahr im Februar, seine Ausbildung zum Pro anfangen. So, jetzt bin ich im ersten Jahr und halt, jetzt hat man quasi den Assistant, das ist schon der kleine Pro, den man hat. Also man hat dann auch schon den Pro-Status, aber nicht den Fully-Pro. Und ich darf bis zu Handicap 36, darf ich als schon Einzelunterricht geben, Gruppentraining, Schnupperkurse und so weiter. Also ich bin eigentlich gefühlt täglich schon am Spieler dran.
Ja, klasse. Ich hätte gedacht, das ist so ein bisschen wie mit anderen Ausbildungen. Man muss erst fertig sein, bis man dann überhaupt wirklich was machen darf. Und dass es dann so ein bisschen jetzt, falls so eine Trockenphase einfach ist. Aber wenn du schon was machen darfst, ist ja schon mal nicht verkehrt. Jetzt hatte ich noch eine Frage im Kopf, die mir natürlich direkt entfallen ist. Ich kram noch mal ganz kurz in dieser Wühlschublade, die jeder von uns zu Hause hat. Genau, du bist ja jetzt in der Ausbildung. Ich kenne es noch von früher. Also früher, ich habe mich mal irgendwann vor über 10 Jahren einfach mal eingelesen, was man so können muss, um diese Ausbildung zu machen. Und da gab es auch eine Handicap-Vorgabe. Gibt es die immer noch?
Ja, also die Grundhandicap-Vorgabe erstmal für den sogenannten C-Trainer Pre-Kurs ist 18. Und jetzt, um halt den Fully anzufangen, musst du mindestens 12,5 haben.
Das geht ja auch noch.
Das geht noch, ja. Es ist so, dass du aber halt nachher diesen PAT spielen musst. Das ist der sogenannte Playability Test. Mhm. Und da darfst du halt wirklich nur ein bestimmtes Schlagzahl darüber haben. Und jetzt kommt mein Alter wieder zum Vorteil. Das heißt, ab AK50 darf ich pro Runde 11 über haben. Bin ich Herrenklasse offen, ist das aktuell, glaube ich, bei 4 oder bei 6, die du überhaupt
hast. Ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwie so im Kopf, dass man Handicap 2 bis 4 oder so bräuchte oder gebraucht hat früher, dass man überhaupt die Ausbildung starten durfte. Ja. Ja, das ist ja, also ich finde es ja gut, dass es gelockert wird, weil ich weiß jetzt auch nicht, wie gut der Herr Nagelsmann Fußball spielt, aber er darf auch Fußballtrainer sein. Warum man da das nicht vorher schon gemacht hat.
Also das ist einmal diese eine Spielgeschichte, das heißt auch, man muss wirklich nachher während der Ausbildung diesen PAT machen und nachher hat man ja auch diese anderen Events, die man als Pro macht, die Pro-Am, die, wo man dann auch regionweise da jeden Montag oder jeden zweiten Montag hat man dann da auch so Turniere, die man da spielt. Weil wenn man nachher den Pro-Status hat, darfst du ja eigentlich nicht an regulären Golfturnieren teilnehmen, sondern wirklich nur noch außerhalb der Wertung. Ja, was eigentlich schade ist, aber eigentlich ja auch gerechtfertigt ist. Denn
sonst könntest du ja jede Woche quasi irgendwo den Wochenpreis dir abholen, weil es gerade Spaß macht oder weil eine Flasche Steak gerade fehlt im Kühlschrank. Ist ja irgendwie auch dann fair. Das heißt aber auch aktuell, hast du jetzt noch ein Handicap oder da du schon Pro bist?
Nee, also wenn ich den Assistant fertig habe, ich muss ja nochmal eine kleine Ehrenrunde drehen, ich muss wegen einfach da nochmal runter in 2 Wochen nach Bad Griesbach. Dann, wenn ich den dann fertig habe, dann habe ich den PGA Assistant und das ist dann schon der Pro. Ne? Also das ist der kleine Pro, den ich
da habe. Der kleine Pro.
Genau, jetzt das heißt also, dann steht auch nicht mehr über mein Handicap, sondern dann steht halt schon Pro.
Pro. Ja. Das ist schon geil, ne? So ein bisschen fürs Ego.
Ja, das ist eigentlich so das Ziel, ne? So, was man hat.
Richtig. Ja. Was mich jetzt da noch interessiert, einfach was das Thema Ausbildung angeht. Also du hast eben gerade gesagt, du darfst in 2 Wochen nochmal nach Bad Griesbach. In 2 Wochen haben wir Anfang November. Das bedeutet, du machst deine Ausbildung regulär schon in der Golfschule, in der du angestellt bist oder wo du Azubi bist, hast aber trotzdem noch Seminare deutschlandweit oder ist es dann so eine zentrale Bad Griesbach?
Nee, das ist zentrale Bad Griesbach, ne? Das ist ja unten bei Passau. Das ist ja leider immer von uns hier oben 1000 Kilometer. Das heißt, man hat immer 10 Stunden Autofahrt. Muss man dann leider in Kauf nehmen. Nee, also es ist ja so, dass wir verschiedene Ausbildungsorte haben. Zum Beispiel im ersten Jahr wie dieses Jahr, da ging das im Februar los in Bad Blankenburg. Das ist drüben in der Nähe von Leipzig. Ich glaube, da 40 Kilometer von Leipzig entfernt. Dann waren wir im Teutoburger Wald, dann waren wir in Bad Griesbach, dann gibt es noch die sogenannten Tutorenseminare, die finden entweder oben am Steinhuder Meer statt oder eben halt unten in der Nähe auch von Bad Griesbach. Jetzt nächstes Jahr werden wir, glaube ich, das erste Mal wieder in Bad Blankenburg sein, dann haben wir Potsdam und dann noch was in der Nähe von Nürnberg. Also man hat immer schon so einwöchige Seminare, wo man dann direkt mit der PGA vor Ort ist, wo dann die ganze Truppe auch zusammen ist und wo wir dann nochmal tief in die Materie reingehen werden.
Also ich überlege nur gerade so rein vom Logistischen her, wäre es ja irgendwo sinnvoll, man macht Mitte Deutschlands eine Station, dass alle einfach in die Mitte pendeln müssen. Aber gut, so ist es halt nicht. Was mich natürlich immer spannend interessiert, und das ist das schwierige Thema der Regeln, gibst du dann auch Regelkunde, beziehungsweise du lernst mit Sicherheit auch nochmal Regeln, klar, aber darfst du, da gibst du auch Regelabende?
Also Regelabende dürfte ich rein theoretisch geben, aber das ist bei uns im Club so geregelt, dass wir da unseren Spielführer haben, den guten Herbert. Der macht das auch mit ein bisschen Witz und Humor und das ist halt da für den ganzen Club halt offen. Und klar, ich mache Regelgeschichten, das mache ich dann halt, wenn ich Platzreife-Kurse gebe. Dann gehe ich aber auch mit den Leuten bewusst auf den Platz und um das Theoretische einfach im Praktischen umzusetzen, weil das dann einfach viel besser haften bleibt im Kopf.
Auf alle Fälle.
Es ist ja nicht nur dieses Regeln, was wir haben, sondern wir haben ja auch noch diese Handicap-Regeln, das World Handicap-System. Wie funktioniert das? Warum hatten wir ein Slope-Rating, ein Kurs-Rating und all so ein Kram, was es da noch gibt. Das sind alles Sachen, die man halt, mit denen man sich dann auch auseinandersetzen muss.
Ist so ein Thema, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ist nicht so meins. Natürlich könnte jetzt...
Verstehe ich absolut.
Ich wusste auch mal, was das alles bedeutet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste das mal. Es ist aber wie so viele Dinge, die man mal wusste, die verschwinden einfach in dieser großen Schublade namens Hirn. Schublade auf, Wissen rein, Schublade zu und dann weiß man 3 Wochen später gar nicht mehr, was da überhaupt alles so drin ist. Aber ich musste gerade nur parallel noch dran denken. Mir hat mal jemand gesagt, warum kannst du die Regeln nicht so gut? Und ich so, ja, wenn ich immer Mitte Fairway und Grün lande, brauche ich auch keine Regeln kennen. Wenn es doch nur so wäre.
Ja. Aber normalerweise. Selbst da gibt es ja auch Regeln, wenn du jetzt zum Beispiel Blätter und Ähnliches halt hast. Was darfst du denn, wenn jetzt ein Blatt, dein Ball liegt auf dem Blatt, großes Blatt, ne? Welche Regeln darf ich denn da haben oder ansetzen? Oder wenn du jetzt, es geht ja nicht immer nur darum, dass man gerade spielt, sondern du landest ja irgendwann auch mal im Bunker.
Ja, ne? Klar.
Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten und Regeln, die dafür das Spiel dir einfacher oder schwerer machen.
Da bin ich immer noch dafür, dass man das Ganze recht, wie darf man das sagen, locker handhabt. Also ich bin kein Freund davon, wenn dann wirklich nebendran jemand ist, aber laut Regel 27a Absatz 3 musst du jetzt so und so. Und man sagt, hey komm, ich spiele den da jetzt einfach raus und gut ist. Oder loses, bewegliches Hindernis ist ja auch eine Sache. Man muss es dann ja nicht überkomplizieren. Und genau das Thema hatte ich schon mehrfach hier im Podcast auch angesprochen. Ich hatte mal ein Turnier gespielt, habe zu einer Dame gesagt, hey, wir haben doch Ready Play. Wir können doch spielen, wie wir wollen. Nein, ein Golfspiel ist ein Spiel unter Ehrenmenschen quasi und jeder nach der Reihe. Ist doch cool. Ready Golf. Also wurde nicht akzeptiert.
Ja, gut. Wurde nicht akzeptiert. Ja, gut, aber dann muss man einfach sagen, dass die Person eben halt noch nicht auf dem aktuellen Stand war von Ready Golf. Es gibt ja auch von Turnier zu Turnier eben halt dafür eigene nochmal Spielregeln, wenn die denn sagen, ja, auch in diesem Turnier wird Ready Golf gehandhabt oder eben halt das Klassische. Ne? Das ist dann, und vielleicht war die Person einfach zu sehr noch im Klassischen gefangen.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Person heute gar kein Golf mehr spielt, weil sie damals schon, zum Glück noch Golf spielen konnte.
Ja. Nee, das ja, ist aber so. Ganz ehrlich, das ist Thema Golf. Auf dem Golfplatz, das ist halt, wenn es um Regeln geht oder um Sachen, da passieren die kuriosesten Geschichten. Auch selbst auf ich oder auf Sylt auch schon Erlebnisse beim Golfen, wo ich dachte, ne. Wenn du denn, das ist denn, da weiß ich noch, im Sylter Golfclub, Golfturnier. Und dann kam die Dame mit so einer ganz großen Porsche-Brille an, mit grünen Gläsern, vergoldet und die Haare hochtupiert und die Dame war so um die Mitte 60. Mhm. Alles nur vom feinsten Homna-Schläger und wo ich dann dachte, alles klar. Mhm. So, ja, nützt ja auch alles nichts, wenn man damit nicht umgehen kann.
Richtig.
Und wenn sie dann aber jeden Schlag von den anderen bewertet und sie sagt, du musst das aber so machen, das war mir nach Loch 3, hatte ich einfach so die Nase voll, da habe ich gesagt, unerlaubtes Belehren, 2 Strafschläge. Danach hat sie die letzten 15 Löcher nicht mehr mit mir geredet, weil sie mich dann sehr, sehr doof fand. Aber das war mir dann auch egal, aber ich hatte meine Ruhe zumindest.
Ja, wenn ich uns so, aber das ist ja schon mal eine Regel, die ich zum Beispiel gar nicht so kannte.
Gibt's auch nicht. Aber so. Du, die gibt's auch nicht. Nur das hätte einfach können. Damals, aber das war 2005, ne? Also das war also noch meine Anfangszeit. Deswegen, aber das ist mir einfach so im Kopf hängen geblieben, wo ich sagte, ey, ne, diese Frau geht mir irgendwie so auf den Keks, da muss ich mir was einfallen lassen.
Ne? Aber da hast du doch eine schöne Lösung gefunden.
bei der Siegerehrung saßen wir auch nicht zusammen an einem Tisch. Also ja, das ich glaube, die mag mich heute immer noch nicht.
Es ist aber auch okay. Da muss ich dazu sagen, es ist auch immer okay. Man muss ja nicht immer everybody's darling sein. Man muss auch nicht immer mit jedem zurechtkommen. Menschen sind unterschiedlich und so sind eben auch dann die Interessen. Was so Sachen angeht, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Das darf auch so sein.
Ja, oder und das Tagesdu, das finde ich auch immer schön. Ich biete Ihnen heute das Tagesdu an.
Entweder ganz oder gar nicht.
Richtig. Dann gesagt, ach nee, lassen wir uns beim Sie bleiben, das finde ich gut.
Genau. Ja, und das ist, oder man sagt dann, nur meine Freunde dürfen mich duzen, wissen Sie? Nee, aber das ist so, also ich habe es zum Glück persönlich noch nie erlebt, das Tagesdu, nur ganz, ganz, ganz viel davon gehört und denke mir immer wieder, Leute, es kann doch nicht wahr sein, entweder oder, also es gibt für mich kein Tagesausreißer, ich bin auch nicht ein Tag Single, obwohl ich verheiratet bin oder wie auch immer, entweder ist es oder ist es nicht, fertig.
Ich weiß auch nicht, warum diese Leute das so sagen, aber das ist halt so, ne, das war so meine Erinnerung noch damals an Sylt, an gewissen Turnieren, wo ich das, was einfach so hängen geblieben ist. Und das ist ja halt immer das Thema, was wir ja mit Golf haben. Golf ist ja immer eine gewisse Klischeegeschichte.
Richtig.
Deswegen haben wir ja generell diese extremen Nachwuchsprobleme, generell Leute für den Golf gewinnen zu können, weil einfach vor zig Jahren immer so ein gewisses Klientel nur gegolft hat und das war alles immer so I die die und gewisse High Society und das ist es heute nicht mehr. Aber das ist halt leider immer noch heute in den Köpfen der Leute drin und da müssen wir dran arbeiten, das zu lösen.
Und das ist ja genau das, warum ich ja auch den Podcast so mache, wie ich ihn mache, warum ich alles so mache, wie ich ihn mache, weil ich auch sagen kann, ich bin kein High-End-Verdiener, ich bin nicht reich geboren, ganz und gar nicht, aber trotzdem kann man das sich erlauben. Und das, was ich immer wieder sage, ist, wenn du ganz normal Zigaretten rauchen kannst, als Sucht, kannst du auch mit aufhören und Golf spielen.
Absolut, klar.
Das kostet wahrscheinlich sogar noch weniger. Jetzt kommt es natürlich immer darauf an, wenn ich die Honma Beres-Schläger für 15.000 Euro will, dann natürlich nicht. Wenn ich aber einen gescheiten Eisensatz und ein paar gescheite Schläger im Back haben will, die mich die nächsten Jahre begleiten, ja, ist es teurer als ein Fußball, aber, also Golf macht also mir persönlich auch viel mehr Spaß.
Absolut, absolut.
Und das ist halt genau das Thema. Es muss nicht immer nur am Geld liegen. Man kriegt auch momentan bei eBay Kleinanzeigen meinen alten Eisensatz recht günstig zu erwerben. Kann ich auch nochmal in die Shownotes packen, falls jemand Interesse an geschmiedeten Mizuno-Eisen hat. Was wollte ich?
Ja, das nur Standardlänge?
plus 0,75.
Okay. Stiff? Welchen Schaft? Stiff.
Den S300.
Okay. Ja, wenn, dann machen wir es gleich richtig, damit die Leute wissen, ah, alles klar.
Also es sind die Mizuno JPX 850 Forged, 0,75 Inch verlängert mit einem True Temper, nee, ist es True Temper, Dynamic Gold, nee, das sind Wedges drin. S300 heißt der Schaft, guter Zustand, natürlich die Griffe, muss jeder selbst entscheiden, aber natürlich Golf Pride MCC Midsize-Griffe.
Sehr gut, da haben wir das Thema doch auch schon mal. Ne? Super. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Zum Thema Klischee würde ich gerne noch was sagen. Und die Klischees kennen wir, glaube ich, viele alle. Aber ich würde auch gerne mal eins bedienen. Und das sage ich seit ungefähr 5 Jahren immer wieder. Ich brauche einen Sponsor. Ich brauche einen Sponsor, der mir den Flug von Mannheim-Sylt, da gab es mal vor Corona noch Direktflüge mit den kleinen Jets Mannheim-Sylt, morgens hinfliegen, eine Runde Budasand spielen, schön Mittagessen gehen, noch eine Runde auf dem anderen Golfplatz gehen und abends nach Hause fliegen. Da hätte ich mal Bock drauf. Ich habe es mal grob kalkuliert. Ich müsste mich mit dieser Porsche-Brille tragenden Frau wahrscheinlich besser verstehen, damit es möglich wäre.
Ja, aber es gibt doch nicht, gibt es nicht Frankfurt-Sylt im Sommer auch die Linie, dass sie da fliegen? Also ich meine ja.
Ja, es ist nur trotzdem auch, also Mannheim wäre quasi die Nachbarstadt. Da wäre es natürlich noch einfacher mit der Straßenbahn hinfahren oder sich kurz hinfahren. Frankfurt ist jetzt auch nicht die Welt. Ja. Nur das geht ja vor allem um den Gag, dann einfach rüberfliegen, die Tauis raushauen und dann wieder zurückfliegen.
Ja, das gibt es zum Beispiel auf die Sylter, machen das ja auch so ein Inselhopping, ne? Weil zum Beispiel Sylt hat ja 4 Golfplätze, dann hat ja Föhr, die Nachbarinsel, hat ja auch einen Golfplatz, denn oben im Norden Röm, die Nachbarinsel nach Dänemark, hat ja auch einen Golfplatz. Da gibt es so gewisse Special-Wochenendturniere, die dann austragen und dann machen die so ein Inselhopping mit kleinen Privatmaschinen und dann einen Tag da und einen Tag dann wieder auf der anderen Insel.
Ist schon geil, ne? Irgendwie, aber oft, ja, nicht irgendwie, es ist schon geil.
Ja, auf jeden Fall.
Also, hätte ich auch nichts dagegen, aber wie gesagt, da fehlt mir dann doch noch der Sponsor, der mir das ermöglicht. Aber, also 4 wusste ich auch nicht, dass 4 Golfplätze da sind, aber du weißt es besser, du warst da schon häufiger als ich.
Ja. Daher
kennst du dich definitiv besser aus.
Ja.
Jetzt wollte ich noch mal fragen, du bist ja jetzt in Husum quasi bei der Golfakademie angestellt und darfst ja auch schon, was hast du gesagt, bis Handicap 36 darfst du schon
Ja,
trainieren. Das
genau.
heißt, wenn du dann die Ausbildung fertig hast, ist es dann nennen wir es mal, nach unten offen? Oder gibt es da auch noch mal eine Grenze, dass es heißt, bis Handicap so und so und danach darfst du erst die drunter sind,
Nein, nein.
unterrichten?
Also, wenn ich die Fully-Ausbildung abgeschlossen habe, dann darf ich alles trainieren. Dann ist kein Problem. Es sei denn, es kommt der Nationalkader, dann muss ich dafür nochmal eine Spezialtrainerlizenz machen. Aber ansonsten darf ich dann danach wirklich jeden trainieren. Selbst wenn Tiger Woods zu mir kommen würde und sagt, hier, das funktioniert nicht, selbst den dürfte ich dann auch trainieren. Das ist kein Thema.
Hättest du, glaube ich, auch nichts dagegen, oder? Wenn er mal kommen würde und
Ja.
sagen würde: Hey, Michael, wie sieht's denn aus? Hast du mal eine Stunde Zeit für mich?
Klar, würde ich dann
Klar.
sagen, komm Tiger, hier, lass mal gucken, was da los ist mit deinem Körper. Da müssen wir uns was Neues einfallen lassen.
Die Saudis haben ihm ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, 1 Milliarde Dollar angeboten und einen neuen Rücken.
Ja,
Er hat es nicht
aber
angenommen.
also, nö, er hat ja selber 1 Milliarde, also dann hätte er 2 Milliarden nachher auf dem Konto, die kann er auch nicht loswerden, aber
Ich glaube, die hat er auch schon bestimmt.
ja. Aber du siehst ja auch trotzdem, trotz dass er das Geld hat, kriegt er ja seine Gesundheit insofern nicht richtig auf. Das ist halt einfach, wenn irgendwas kaputt ist und Bänder und Sehnen fehlen, das ist das nachzumachen. Er versucht es ja durch schweres Krafttraining. Man sieht ja seinen Körper, seine körperliche Konstitution, die ist ja viel muskulöser geworden, weil einfach jetzt die Muskeln den Job übernehmen müssen, was vorher die Bänder und die Knochen gemacht haben, ne? Aber wir sehen ja auch einfach, dass er immer wieder denn doch einen Einbruch kriegt und das nicht so funktioniert, wie er sich das gerne vorstellt. Aber er ist halt ein leidenschaftlicher Golfer. Also der zurücktreten, ich glaube, da muss was ganz anderes passieren, dass wirklich dem muss ein Bein fehlen. Vorher wird der nicht aufhören.
Nee, und dann spielt er bei den Paralympics weiter. So in der
Richtig.
Art. Also ich habe das mal gelesen, ich glaube, es war seine Biografie, wo auch drin steht, entweder er hatte im Kopf die Auswahl Marines, also Marine Corps, oder Golfer. Er hat sich fürs Golfen entschieden, ansonsten wäre er Marine geworden. Wo ich mir immer wieder denke, erstens mal wäre ich gerne so fit, wie er heute fit ist, jetzt, und wir haben ein paar Jahre Unterschied. Nur ganz wenige, ganz wenige. Aber davon mal abgesehen, jetzt hast du das ja schon so angesprochen, dass du ja schon bei ihm so eine kleine Analyse machst, was quasi alles so passiert und was da gemacht werden muss. Da hilft dir ja auch dein Personal Trainer.
Absolut, also das ist schon. Wie ich gesagt habe, ne, meine Vergangenheit, die ganzen Jobs, die ich gemacht habe, das hilft mir alles für den jetzigen Job, um halt besser auf Menschen einzugehen, Analysen zu machen, vor allem alles, was im Sport- und Fitnessbereich zu tun hat, was für den Golfschwung ja nun wirklich wichtig ist, weil nicht ist ohne Grund Golf die zweitkomplexeste Sportart der Welt. Ne? Also da passiert schon einiges im Körper. Guck mal, für einen Schwung brauchen wir über 200 Muskeln. Und wenn einer von den Muskeln nur eine Millisekunde nicht richtig mitspielt, dann macht auf
Ist
einmal der
vorbei.
Schläger, ja, dann wunderst du dich, wo kommt jetzt der Schlag her?
Richtig.
Ne, dann haust du deinen
Auch
Slice
da.
oder einen Hook
Ich würde sagen,
oder,
willkommen in meinem Leben, ja.
ne?
Aber bietest du es dann auch quasi während deiner Trainertätigkeit so ein bisschen an, wenn du merkst, hey, derjenige hat jetzt irgendwie Rückenverspannung, das sieht man jetzt schon, dass du sagst, hey, mach mal ein paar Rückenübungen oder irgendwie?
Auf
Oder?
jeden Fall, auf jeden Fall. Also da bin ich immer ganz stark als gleich quasi an erster Front, weil ich da dann wirklich, wir haben Therabänder, wir haben Tubes, wir haben so Wackelbretter und alles da, um halt dort auch schon nochmal spezielles Training eben halt anzubieten.
Bietest du das denn aber im Rahmen der Golf-Pro-Stunde an oder sagst du, hey, mach mal die Übung, derjenige soll es dann einfach machen, du legst ihm dann das Balance Board zum Beispiel hin oder kann derjenige dich dann doch mal speziell als Personal Trainer buchen?
Genau, der wird mich dann nochmal speziell, wenn er sagt, komm, lass uns ein spezielles Fitnessprogramm machen. Er ist gerne ein Freund vom Fitnessstudio, dann kann man mich da als Personal Trainer buchen und dann gehe ich mit dem Spieler dann halt ins Fitnessstudio oder zeige ihnen halt Übungen für zu Hause, Gymnastiksachen und und. Also da bin ich dann auch für den Bereich auch noch zu buchen, wie man so schön
Also
sagt.
du bist ganz schön buchbar. Sehr gut.
Ja, genau.
Nein, aber es ist ja auch richtig so. Also ich bin davon überzeugt, dass wenn man eben die Verbindungen so knüpfen kann, wie du sie auch verknüpfen kannst, warum denn auch nicht? Und jeder von uns, der mal einen Golfschläger in der Hand hatte oder die einen Golfschläger in der Hand hatte, weiß, wie es ist, wenn man mal 3 Wochen draußen war, da auf die Driving Range geht, einen Ball versucht zu hauen und der ganze Rücken tut einem weh. Und da hilft es einfach, wenn man nochmal ein bisschen wieder in Spur gebracht wird.
Auf jeden Fall, vor allem jetzt zum Winter hin, ist es halt echt wichtig zu sagen, komm, ja, ich mache zwar Techniktraining, jeder hat ja in seinem Schwung so ein paar Baustellen, wo man sagt, okay, das greifen wir aber erst im Winter an, weil würden wir das im Sommer angreifen, würden wir deinen Schwung insofern verändern, dass du da erstmal bei Turnieren keine Bälle triffst, dann bist du frustriert und dann hast du nachher keine Lust mehr auf Golf, das wollen wir nicht, also machen wir so eine Winterprojekte. Und da gehört unter anderem aber auch das Fitness-Krafttraining zu, um einfach eine gute Grundlage zu schaffen und das Gesamtpaket da fertig zu machen für die neue Saison. Nicht ohne Grund sagen wir immer gerne, Golfspieler werden im Winter gemacht und nicht im Sommer.
Man merkt es ja auch. Also jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Gerade wenn es Winter ist oder wenn es wieder dunkel wird, es wird kälter. Wo ist man denn vor allen Dingen zu Hause? Und was lockt da? Da lockt der Spekulatius, da lockt auch der üppigeres Essen und sowas. Und das genießen wir ja auch. Und am Ende des Jahres merken wir dann so, wir brauchen wieder einen neuen Vorsatz, der heißt weg mit den Kilos. Und da merke ich es immer wieder, wenn ich im Winter einfach spielen gehe, einfach 9 Loch, ohne groß zu zählen, einfach nur in der Übung bleibe, ist was anderes, wie wenn ich mal 4 Wochen aussetzen muss. Jetzt hatten wir das Glück hier in der Region, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch im Norden war, bei uns hatten auch während der letzten Jahre der Corona-Welle, die Golfclubs auf. Wir hatten, glaube ich, 6 Wochen zu. Ich weiß von anderen Regionen, da war es irgendwie 3 Monate zu. Das spürt man natürlich auch, wenn man gar nicht die Chance hat, rauszugehen und was zu machen. Hast du da aber einfach mal so angezapft eine Empfehlung, was man machen sollte? Ist es im Winter der Fokus, besser das Spiel zu spielen, dass man einfach draußen ist? Oder sagst du, nee, geh lieber gezielt 1 Stunde die Woche ins Fitnessstudio, hast du mehr von? Schwer, ne?
Dieses kommt drauf an. Ja, genau. Aber also wenn auf jeden Fall die Möglichkeit besteht, immer auf die Range gehen, mindestens 20, 40 Bälle schlagen, um einfach nur das System aufrechtzuerhalten, den Schwung aufrechtzuerhalten, dieses Gefühl, die Kommunikation der Muskeln untereinander, dass das nicht einschläft, das ist schon wichtig. Und klar, auf jeden Fall Krafttraining machen. Ne? Also ich bin ja ein Freund von schwerem Krafttraining, nicht die Geschichte mit 12 und 15 Wiederholungen, sondern wirklich hohes Gewicht, geringe Wiederholungszahl. Wir müssen den Motor aufbauen, wir müssen Kraft aufbauen, damit wir dann auch die Schnellkraft trainieren können. Und die Kombi aus allem ist einfach das beste Rezept. Also wenn nur das eine machen oder das andere machen, nein. Dann lieber auf die Range gehen und ins Fitnessstudio gehen. Wenn man dann die Möglichkeit hat, zum Beispiel auf den Platz zu gehen, aber man muss auch mal sagen, wenn man jetzt im Winter auf den Platz geht, wie dick soll man sich denn anziehen? Also ich kenne das ja selber von mir, wenn ich arbeite jetzt schon, habe ich ja schon meine Thermounterwäsche an, weil wenn man die ganze Zeit da draußen steht, das wird irgendwann kalt. So, wenn die Leute jetzt aber spielen gehen und haben Thermounterwäsche an, die sind ja auch von der Bewegung her so gehandicapt, dass sie gar nicht ihren normalen Schwung haben, wie sie den sonst im Sommer haben. Ne? Alleine durch die Kälte zieht der Muskel sich zusammen. Das Verletzungsrisiko ist auch viel, viel größer, wenn ich mich nicht vernünftig aufgewärmt habe und nicht vernünftig angezogen habe, weil wenn das irgendwo reinzieht im Rücken oder so, ja, dann bleibe ich gleich mal 3-4 Wochen, bin ich außer Gefecht gesetzt. Ne?
Richtig, ja.
Deswegen bin ich eher ein Freund zu sagen, komm, im Winter Golftraining mit einem Trainer vielleicht einmal die Woche oder alle 14 Tage, zweimal die Woche für 20, 40 Bälle auf die Range und zweimal die Woche für 30 Minuten Krafttraining machen. Das ist einfach ein gutes Pensum, was, glaube ich, wirklich jeder auch umsetzen kann.
Klingt auf jeden Fall schon mal gut. Ich muss ja sogar wieder an die ganzen Indoor-Hallen denken, die ja auch für viele Leute verfügbar sind. Dass das ja auch eine Chance ist, wenn jetzt der Golfplatz einfach zu ist, weil 1 Meter Schnee liegt in den höheren Lagen, dann wäre auch eine Indoor-Halle auf jeden Fall eine Möglichkeit zu sagen.
Auf jeden Fall. Alleine mit Freunden sich da treffen. Es gibt ja diese diversen Trackman-Boxen und, was es alles da gibt. Einmal A für die Geselligkeit, komm, lass uns einfach mal Pebble Beach oder was auch immer spielen.
Genau,
und dann spielt man
genau.
da 18 Loch, hat eine schöne Zeit, 3-4 Stunden ist man da denn. Das ist auf jeden Fall auch unbedingt eine gute Sache. Ja.
Und das Schöne ist, man kann in relativ kurzen Klamotten oder sommerähnlicheren Kleidungsstücken trainieren und man hat es nicht so weit zum nächsten Bier.
Das ist auch noch ein Faktor, der für den einen oder anderen bestimmt interessant ist, ja.
Ich wollte sagen, wegen den Elektrolyten. Wir trinken ja nur Bier wegen den Elektrolyten und den Mineralstoffen und genau. Mhm. Für den schnellen Energieschub zwischendurch. Ist auf jeden Fall super spannend. Das heißt, wenn dich jemand buchen möchte, wenn jemand die Podcast-Folge hört und sagt, hey, den Michael, der muss mir zeigen, wie das geht, da müssen wir doch über den Winter überarbeiten. Wo findet man dich? Wie findet man dich? Was kann ich in die Shownotes packen? Wie erreicht man dich?
Also am besten über Instagram, über storm-golfer, ne? Weil Stormgolfer einmal A wegen Sturm und B, weil unser Platz hier in Husum der Theodor-Storm-Platz ist, weil Husum ist ja die Theodor-Storm-Stadt, deswegen halt Stormgolfer. Mhm. Und darüber kann man mich wirklich kontaktieren, man kann sehen, was ich mache, weil ich wirklich täglich Stories mache über mein Leben auf dem Golfplatz, neben dem Golfplatz und alles, was halt mit Golfen zu tun hat, zeige ich da.
Das ist super. Das heißt einfach in Instagram anmelden, Stormgolfer eintippen, man kommt bei Michael raus und dann einfach die nächste freie Stunde buchen, anschreiben und dann geht es schon quasi los auf den Platz oder auf die Range. So muss es sein.
So. Super. Ja, genau, ganz einfach.
Michael, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir so einen Einblick in dein Leben bekommen durften, vom Fotograf zum Golfpro, wenn man so will, und dazwischen noch ein paar Stationen. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, den ganzen Einblick auch zu erhalten in die Ausbildung. Hat man ja auch nicht alle Tage. Und daher vielen, vielen Dank und weiterhin toi, toi, toi für die Ausbildung. Du schaffst es.
Ich danke dir. Bis bald, Andreas. Mach's gut.
Bis bald. Dankeschön, du auch. Ciao.
Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.